Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 012 vom 19.08.2025. Und ja, wir sind zurück aus der kurzen Sommerpause. Juhu. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um den gesperrten Bahnübergang bei Twiste, den Glasfaserausbau in Bad Wildung und einen hopsgenommenen Drogenhandel in Volkmarsen. Und es gibt mehrfaches Leserfeedback, worüber ich mich sehr freue. Mehr dazu später in dieser Folge und los geht's. Wir kehren zurück zum normalen Rhythmus. Das heißt, jede Woche bekommst du einen Überblick darüber, was Wichtiges passiert ist im Waldecker Land und was die Leute bewegt. Und wir fangen diesmal auch wieder an mit der Woche im Rückblick. Und dabei schauen wir erstmal auf den Landkreis. Da gibt es nämlich die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Und die wurde vor 3 Monaten eingeführt und sollte als zentraler digitaler Speicherort für medizinische Befunde und Diagnosen dienen. Patienten sollten ihre Gesundheitsdaten schnell griffbereit haben, etwa beim Arztbesuch oder beim Klinikaufenthalt. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Die Nachfrage ist gering, das Misstrauen groß, fasst Uwe Behrendt vom Hausärzteverband die Lage zusammen. Nur etwa 1% der Patienten nutzt die EPA bisher, berichtet Dr. Dirk Bender aus Willing. Viele Patienten wissen nicht, wozu die Akte gut sein soll. Oder sie haben Angst um ihre Daten. Zudem erfordert die Nutzung gute Handykenntnisse und das Installieren komplexer Krankenkassen-Apps, das kann ich bestätigen. Für Arztpraxen bedeutet die EPA zunächst Mehrarbeit durch Datenerfassung und Pflege. Hausärztin Sigrid Scheller aus Battenberg hat das Thema erstmal zurückgestellt, da häufig Patienten nach Widerspruchsmöglichkeiten fragen. Stefan Eisfeld aus Frankenberg verspricht sich langfristig viel von der EPA, besonders für Krankenhäuser im Notfallbereich. Er rät jedoch bei sensiblen Daten wie psychologischen Problemen zur Vorsicht. Bis die EPA dann wirklich Erleichterung bringt, werden wohl noch Jahre vergehen, schätzt er. Wir lassen den Blick weit geweitet und wir blicken auf den Landkreis und da breitet sich derzeit die Staupe unter den Wildtieren aus. Ein orientierungsloser Fuchs mit geschlossenen Augen und fehlendem Fluchtinstinkt, der hat ihr Jäger alarmiert und das sind typische Symptome einer Staupeinfektion. Das Veterinäramt bestätigte nur die Bedenken, in den vergangenen Monaten wurden vermehrt erkrankte und verhaltensauffällige Füchse gemeldet. Ein Großteil der zur Untersuchung eingeschickten Tiere wurde positiv auf das Staupevirus getestet, sowohl im Raum Frankenberg als auch im restlichen Landkreis. Hundehalter sollten zwischen Twistesee, Lütersheim und Landkreisgrenze zu Wolfhagen besonders vorsichtig sein. Staupe ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die Wildtiere wie Füchse, Dachse, Waschbären und Steinmarder sowie ungeimpfte Hunde befällt. Für Menschen ist das Virus ungefährlich. Infizierte Tiere leiden unter schweren Symptomen der Atemwege, des Magen-Darm-Trakts und des Nervensystems, meist mit tödlichem Verlauf. Die Ansteckung erfolgt durch direkten Kontakt mit Ausscheidungen infizierter Tiere. Das Veterinäramt empfiehlt daher dringend eine prophylaktische Impfung für Hunde, die alle 3 Jahre aufgefrischt werden sollte. Kranke oder tote Wildtiere sollten den örtlichen Jagdberechtigten oder den Gemeinden gemeldet werden. In Volkmarsen, da hat der örtliche Angelsportverein 5 verwilderte Aufzuchtteiche von der Stadt neu angepachtet und arbeitet derzeit daran, die verlandeten Gewässer zu renaturieren. Vorsitzender Christoph Riot berichtet, dass der Verein bereits 18 Kilometer heimische Bachläufe gepachtet hat und dort ehrenamtlich wichtige Naturschutzarbeit leistet. In den neuen Aufzuchtbecken sollen nun gezielt gefährdete Fischarten wie Aal, Elritze oder Eschen großgezogen werden, um sie später in den Bächen auszusetzen. Der Ankauf von Fischleich und das Ausbaggern der verlandeten Teiche mit schwerem Gerät, die belasten die Vereinsfinanzen aber erheblich. Durch Spendensammlungen kamen bisher rund 2000 Euro zusammen, aber das sind laut Vereinsangaben nur 10% des tatsächlichen Bedarfs, wie Riot erklärt. Die Spendenaktion läuft daher weiter und der gemeinnützige Verein kann Spendenquittungen ausstellen. Das neue Vereinsgelände mit 3 großen und 2 kleinen Fischteichen soll besonders für Jugendliche ein Paradies werden, wo Kinder spielend einen Sinn für die Natur entwickeln können. Eine gespendete Vereinshütte aus Willingen, die bildet den Mittelpunkt. Und rings um die Hütte planen die Mitglieder eine Terrasse für das Vereinsleben. Neue Mitglieder jeden Alters sind willkommen. In Twistetalen, da gibt es mehrere Bahnübergänge und seit Montag vergangener Woche ist ein Bahnübergang zwischen Twistetaler Ortsteilen Twiste und Berndorf vollgesperrt. Ebenso die Bundesstraße 252 in diesem Bereich. Die Sperrung sollte ursprünglich bis zum 17. August dauern, geht aber nun, laut Bahn wegen der hohen Temperaturen, bis 22.8. Grund für die Bauarbeiten ist eine kaputte Wasserrinne, nicht etwa die Verbreiterung für die mehr als 1000 geplanten nächtlichen Schwertransporte von Windkraftanlagen. Diese Verbreiterung und der Austausch einer Leitplanke erfolgen später und werden dann nochmal weitere Sperrungen notwendig machen. Die ersten 1,5 Tage herrschte Chaos, da die Sperrung offensichtlich nicht bei Google Maps und anderen Routenplanern angegeben worden war. In der Ortslage von Twiste verwies nur ein Schild auf eine Sackgasse in 1,5 Kilometern. Ohne das Durchfahrtverbotenschild versuchten viele Auto- und Lkw-Fahrer dann die direkte Strecke und endeten in umständlichen Wendemanövern oder sie nutzten auch den Radweg. Die Kurhessenbahn informiert laut eigenen Angaben nur ihre Kunden, nicht die breite Öffentlichkeit. Der Zugverkehr läuft also weiter. Ein Bahnmitarbeiter warnt dann an der Baustelle vor herannahenden Zügen. Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, die will nur nachfassen und die Sperrung an Navi-Betreiber weiterleiten sowie die Beschilderung um Verbotsschilder ergänzen. In Sachsenberg, da gab es den Dorflohmarkt und er lockte am vergangenen Sonntag viele Besucher mit 38 unterschiedlichen Ständen. Luftballons an Straßenecken zeigten den Weg zu Trödel, Tant und kleinen Schätzen. Spielzeug, Kleider, Schmuck, Werkzeuge, Geschirr und kleine Antiquitäten wechselten bei schönstem Sonnenschein ihre Besitzer. Theresa Battenfeld aus Oberschledern war auf Empfehlung gekommen. Gerade Dorflohmärkte gefallen mir, hier finde ich immer etwas für meine Hunde, Pferde und für mich, sagte sie. Ortsvorsteherin Lisa Backhaus freute sich über das perfekte Wetter und den Erfolg des mittlerweile etablierten Events. Die Einnahmen der Standgebühr, die fließen in Ortsprojekte und dieses Jahr in die Reparatur der Kegelbahn. An der Kirche sorgten Pfarrer Reinhard Richber und sein Team mit Bratwürsten und Getränken für das leibliche Wohl. Die Erlöse sollen zur dringend benötigten Kirchensanierung beitragen. Vom 13-jährigen Len Fingerling, der mit seiner Schwester das Taschengeld aufstocken wollte, bis zu Schwarz, der seinen Artikel liebevoll herrichtete, überall herrschten gute Laune und nette Gespräche. Ein gelungener verkaufsoffener Sonntag mit blauem Himmel, bei dem Besucher mit neuen alten Schätzen nach Hause fuhren. In Bad Wildungen, da ist der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau gesetzt worden. Rund 3400 Haushalte der Kernstadt erhalten also Glasfaseranschlüsse durch 17 neue Verteiler. Zitat, über eine Strecke von 28 Kilometern werden die benötigten Glasfaserkabel unterirdisch verlegt, so Telekom-Regio-Manager Holger König. Bürgermeister Ralf Guthal betonte, Glasfaser bedeutet schnelles Internet für unsere Bürger und das ist wichtiger denn je. Die moderne Technologie steigere nicht nur die Lebensqualität, sondern wirke sich auch positiv auf die Wildunger Immobilien aus. Umgesetzt wird das Projekt von Glasfaser Plus, einem Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und des australischen Fondsverwalters IFM Investors. Es gibt da eine Rollout-Managerin, die heißt Sarah Schmidt und die koordiniert die Umsetzung und sie sagt, es gibt keine Vorvermarktung, der Ausbau beginnt jetzt. Der erste Verteilerkasten steht bereits in der Brunnenallee auf Höhe der Asklepios Stadtklinik. Und wichtig, Eigentümer müssen selbst aktiv werden und ihren Anschluss buchen, während der Ausbauphase kostenfrei. Fast die Hälfte aller Stadtteile bleibt vorerst ohne Glasfaser. Und für diese gibt es das dunkelgraues Fleckenprogramm, das den Breitbandausbau in wirtschaftlich unattraktiven Regionen unterstützen soll. In Altenlodheim, da hat das 20. Heideblütenfest stattgefunden am Sonntag und es gab viele hundert Besucher im Nationalparkdorf. Bei blühender Heide, bei zirpenden Heuschrecken und ganztägigem Sonnenschein genossen die Gäste das reichhaltige Angebot. Nationalparkleiter Manuel Schweiger bezeichnete das Fest als enge Verzahnung zwischen Nationalpark, Kulturlandschaft und Bevölkerung. Es fand erstmals 2004 direkt nach der Nationalparkgründung statt, eine Idee von Ranger Volker Nagel und weiteren alten Lothheimern. Nagel schlüpfte auch dieses Jahr wieder ins Kostüm des Wacholdermännchens und begrüßte Teilnehmer der geführten Wanderung auf der Wacholderheide. Am Sonntag wurde ein 7,3 Kilometer langer Rundweg eröffnet, der verschiedene Heide- und Mangarasentypen mit der Nationalparkwildnis verbindet. Achim Frede informierte über die Heuschreckenvielfalt. 30 Arten wurden nachgewiesen, darunter seit 2 Jahren die Ödlandschrecke als Zeichen der Klimaerwärmung. André Zulauf stellte mit seiner lebenden Schleiereule Greifvögel vor und Kinder bastelten Buttons mit Insektenmotiven, während die Frankenauer Blaskapelle für musikalische Unterhaltung sorgte. Heideblütenprinzessin Saja Ludwig begrüße dann gemeinsam mit ihren Vorgängern die Besucher zu diesem traditionellen Fest. Wir kriegen alles gebacken. Mit diesem Spruch auf Karten mit Teigroller und Hefeteig wirbt der Landfrauenbezirksverband Frankenberg gemeinsam mit dem Bezirksverband Waldeck um Nachwuchs. Und wie andere Vereine kämpfen nämlich auch die Landfrauen mit rückläufigen Mitgliederzahlen, bilden aber mit knapp 3.500 Mitgliedern weiterhin eine der größten Organisationen in Waldeck-Frankenberg. Die langjährigen Bezirksvorsitzenden Gunnit Scholl aus Frankenberg und Elke Jäger aus Waldeck betonen die Bedeutung dieses großen Netzwerks für Frauen und Gesellschaft. Zitat: Die Landfrauen bereichern mit ihrem Engagement das öffentliche Leben und gestalten den ländlichen Raum mit, erklärten Scholl und Jäger und verweisten auf die erfolgreiche Unterschriftenaktion für den Erhalt der Jugendherberge Burg Hessenstein. Mit Angeboten für Mitglieder jeden Alters sorgen die Landfrauen für Gemeinschaft, Information und Freizeitgestaltung. Zitat: Gerade in der heutigen sehr unruhigen Zeit ist es wichtig, diese wertvolle Landfrauenarbeit weiterzuführen, betonen die beiden Vorsitzenden. Sie werben für kreative Lösungen und Veränderungen in den Ortsvereinen und verweisen auf die Aktion Junge Landfrau, die junge Frauen stärker ansprechen soll. Positive Beispiele gibt es bereits. Ortsvereine mit stark engagierten jüngeren Frauen oder den Ortsverein Vega, der sich nach seiner Auflösung neu gegründet hat. Im Bad Arolsen, da gibt es ein Reparaturcafé. Unter dem Motto Reparieren statt Wegwerfen bietet da die Bürgerhilfe Bad Arolsen dieses Café im Backtheater an. In 4 Jahren seit der Eröffnung konnten bereits 675 Gegenstände bearbeitet werden. Von der Stehlampe über die Tischuhr bis zum Getreidefeuchtigkeitsmesser. 3/4 aller Artikel konnten erfolgreich repariert werden und trugen so zur Vermeidung von Neuanschaffungen und zur Stärkung des Umweltbewusstseins bei. Hinter dem Projekt steht ein Team aus 17 Ehrenamtlichen mit unterschiedlichsten Fertigkeiten. Vom Elektriker über den Maschinenbauingenieur bis zur Schneiderin und zum Malermeister. Schon Tage vor jedem Termin beschäftigen sich die Reparateure mit den angemeldeten Problemen und bringen passendes Werkzeug mit. So wie der 84-jährige Hubert Maywald suchen viele Ehrenamtliche nicht nur das Helfen, sondern auch den Kontakt in der Gruppe. Gemeinsam wird getüftelt, werden Lösungen gesucht und Erfahrungen ausgetauscht. Genutzt wird das Angebot vorwiegend von älteren Menschen aus Kostengründen und aus nostalgischen Motiven. Die glücklichen Gesichter der Gäste sind der schönste Lohn für die Helfer, die jedoch noch jemand für Radio- und Fernsehtechnik suchen könnten. Das Reparaturcafé findet jeden zweiten Montag im Monat ab 16 Uhr statt. Der Edersee. Das macht in diesem Jahr nicht so richtig Spaß und Landrat Jürgen van der Horst traf sich mit dem Bürgermeister Nikolaus Havel aus Waldeck und Frederik Westmeier aus Edertal zu einem 2-stündigen Gespräch mit einer 3-köpfigen Delegation des Wasserstrafen- und Schifffahrtsamts auf dem Edersee. Anwesend waren Maurice Jurke, Fachbereichsleiter der Schifffahrt beim WSA Weser, Frank Rempe für die westdeutschen Kanäle und Wasserkundler Kai Sonntag. Zitat: Der Edersee ist nicht nur ein technisches Bauwerk, sondern ein zentraler Lebens-, Natur- und Wirtschaftsraum für unsere Region. Das betonte van der Horst. Die Gastgeber drängten auf eine neue Balance zwischen wasserwirtschaftlicher Funktion und touristischen sowie ökologischen Belangen. Im Zentrum standen die Bauarbeiten am Dach der Sperrmauer-Torhäuser während der hessischen Sommerferien, die mit dem sehr niedrigen Wasserpegel zusammentrafen. Die Kommunalpolitiker kritisierten, dass aktuelle Regelungen auf veralteten Betriebsvorschriften beruhten und die heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Sie fordern eine stärkere politische Unterstützung auf Landes- und Bundesebene sowie regelmäßige Termine zur Abstimmung der Wasserbewirtschaftung. Künftige Gespräche mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die sollen jetzt dabei helfen, die Interessen der Region deutlicher einzubringen. Wir bleiben am Thema dran. Ich denke, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja, bei Herzhausen, da gibt es das Nationalparkzentrum. Und Christina Drülow-Rüger und Christoph Drülow, die geben den Betrieb des Gastraums dort nämlich ab Ende Oktober. Seit Januar 2008 waren sie Pächter der Gastronomie im Nationalparkzentrum Kellerwald. Und Nationalparkleiter Manuel Schweiger und Bürgermeister Carsten Karlhöfer danken dem Ehepaar für ihre Verdienste. Zitat: Der Gastraum ist ein Teil von Vöhl und Drülows, die haben ihn geprägt. Das sagte Karlhöfer anerkennt. Nach 18 Jahren gibt das Ehepaar den Betrieb zum Saisonende ab. Als gelernte Hauswirtschafter erlebten sie die Anfänge des Nationalparks sowie 3 Bürgermeister und 3 Nationalparkleiter mit. Sie bewirteten unzählige Gäste, vom Wanderern über Familien bis zu Busreisegruppen und sie etablierten das sonntägliche Frühstücksbuffet und boten Raum für zahllose Familienfeiern. Besonders stolz waren die Drülows auf ihren frisch gebackenen Kuchen mit Mirabellen aus dem eigenen Garten und auf die schönen Momente auf der Sonnenterrasse. Nun freut sich das Ehepaar darauf, die mit der Selbstständigkeit verbundene Verantwortung abzugeben. Feiertage waren während des Hauptgeschäfts zwischen Ostern und Oktober nämlich jahrelang ein seltener Luxus. Bis zum 26. Oktober hat der Gastraum zu den gewohnten Zeiten geöffnet und die Nachfolge steht noch nicht fest. Die Nationalparkverwaltung hat die Bewirtschaftung ausgeschrieben, aber es liegen bereits Reservierungsanfragen für 2026 vor, wenn sich also jemand von euch dafür entscheiden sollte. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der entwickelt bis Ende 2026 ein umfassendes Konzept zur Klimaanpassung und er setzt dabei auf die Mithilfe der Bürger. Eine Online-Umfrage läuft noch bis zum 15. Oktober unter landkreis-waldeck-frankenberg.de/Umfrage. Keine Angst, packe ich in die Shownotes. Längere Trockenperioden, Starkregen und lokale Überschwemmungen stellen den Landkreis nämlich zunehmend vor neue Herausforderungen. Und Waldeck-Frankenberg ist ja jetzt derzeit unter der Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Die Daten des Deutschen Wetterdienstes, die zeigen den Klimawandel-Einfluss deutlich. An der Messstation Burgwald-Bockendorf zum Beispiel stieg die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwischen dem 16. Juli und dem 14. August seit 1961 um etwa 4,1 Grad. Um die lokalen Herausforderungen rund um den Klimawandel möglichst genau zu erfassen, gibt es jetzt diese Online-Umfrage, das erklärte Landrat Jürgen van der Horst. Die Ergebnisse sollen dann direkt in das Klimaanpassungskonzept einfließen und passgenaue Maßnahmen ermöglichen. Das Klimaanpassungsteam um Katharina Saure und Arne Jäger will herausfinden, wie sich der Klimawandel bereits heute auf das alltägliche Leben auswirkt. Zitat: Jeder Beitrag hilft uns, die Zukunft unserer Region aktiv und nachhaltig zu gestalten, betont Jäger. Die anonyme Befragung dauert etwa 10 Minuten und ist freiwillig. Wie gesagt, ich packe den Link in die Shownotes. Wenn wir schon mal gefragt werden, gebt doch gerne auch mal Feedback. In Korbach erhalten 3.730 Einwohner ab 14 Jahren Post, und zwar von der Stadt Korbach. Mit einer Bürgerbefragung wollen Stadt, Polizei und die Justus Liebig Universität in Gießen im Programm Kompass herausfinden, wie die Bürger die Sicherheitslage einschätzen und wo sie Probleme sehen. Die Schreiben gehen ab Freitag an die nach dem Zufallsprinzip als Stichprobe herangezogenen Bürger hinaus. Idealerweise wird mit dem versendeten Zugangscode über das Internet geantwortet. Auf Wunsch sind auch Papiergehügen erhältlich, da so jedenfalls sagte das Bürgermeister Stefan Kiewig. Die Universität hat sich bewusst gegen eine offene Bürgerbefragung entschieden, da sich daran immer die gleichen Personenkreise beteiligten, während eine Stichprobe ein Gesamtbild der Bevölkerung vermitteln könne. Den 10-seitigen Fragebogen auszufüllen dauert rund 15 Minuten und ist absolut anonym, versichert Ordnungsamtleiter Carsten Fahrland. Zum Antworten haben die Bürger 14 Tage Zeit. Erhoben werden allgemeine Angaben zu Personen, das persönliche Sicherheitsgefühl, etwa wie sicher sie sich tags oder nachts in ihrer Wohngegend fühlen. Und die Stadt erhofft sich Erkenntnisse darüber, wo sich Bürger unsicher fühlen, um für Brennpunkte Konzepte zu erarbeiten. Zitat: Hessen und Korbach sind per se sicher, aber das persönliche Sicherheitsgefühl, das variiert stark, so Bürgermeister Kiewig. Die Stadtordnungsversammlung hatte im September 2024 die Teilnahme an diesem Programm beschlossen. Wir blicken nochmal auf den Innersee. Er hat es nun dieses Jahr wirklich nicht leicht. Und aktuelle Wasseruntersuchungen zeigen eine erhöhte Blaualgenkonzentration am Strandbad Rehbach. Die Cyanobakterien können gesundheitsschädlich sein, besonders für Kinder und Haustiere. Deshalb rät das Gesundheitsamt vom Baden und Wassersport mit direktem Kontakt ab. Die DLRG-Station Rehbach, die hat ihren Betrieb bereits wegen des niedrigen Wasserstands eingestellt, während die Rettungsstation in Waldeck weiterhin im Einsatz ist. Glücklicherweise bleibt die Waldecker Bucht dank Ostwind bisher von den Blaualgen verschont. Trotz der Einschränkungen für eines von 14 betroffenen hessischen Gewässern gibt es positive Maßnahmen. Bürgermeister Frederik Westmeier kündigt Tempo 30 auf der Randstraße an, um Radfahrer und Wanderer während der Bauarbeiten an der Sperrmauer zu schützen. Bei Fragen steht der Fachdienst Gesundheit des Landkreises zur Verfügung, entweder Telefon 05631 954 1554 oder E-Mail amtsarzt@lk-wafkb.de. Landwirtschaft spielt ja eine große Rolle bei uns im Waldecker Land und die moderne Landwirtschaft, die wird immer digitaler. Davon haben sich beim Besuch in Vega der Regierungspräsident Marc Weinmeister, Landrat Jürgen van der Horst und Bildungserster Stadtrat Hartmut Otto überzeugt. Sie haben sich informiert über den Einsatz hochtechnisierter Landmaschinen. Satellitengesteuerte Schlepper und Kamerasysteme, die Unkraut gezielt erkennen, die ermöglichen präzises Arbeiten und reduzieren den Spritzmitteleinsatz um bis zu 80%. Besonders für Haupterwerbsbetriebe wird diese Technologie zunehmend unverzichtbar. Gleichzeitig bleibt die Landwirtschaft im Nebenerwerb oft traditionell, etwa wenn Enkelgenerationen die Flächen ihrer Großeltern bewirtschaften. Die Politiker diskutierten mit Landwirten auch über die aktuellen Herausforderungen wie Bürokratie und die Zukunft der Berufsausbildung. Ein Beispiel: Jährliche Sondergenehmigung für standardisierte Erntemaschinen, obwohl deren Breite gesetzlich geregelt ist. Die Entwicklung zeigt, wie Digitalisierung und Tradition in der Landwirtschaft zusammenfinden. Eine erfolgreiche Polizeiaktion, die gab es in Volkmarsen, und zwar gegen den organisierten Drogenhandel. Die hat auch zu 2 Festnahmen geführt. Nach monatelangen Ermittlungen beschlagnahmten Beamte Rauschgift im Wert von rund 600.000 Euro. Darunter 26 Kilogramm Marihuana in einem Kurierfahrzeug und weitere 14 Kilogramm Cannabis sowie 50 Gramm Kokain in einer Wohnung. Ein 36-jähriger Hauptverdächtiger und ein 67-jähriger mutmaßlicher Fahrer, die sitzen nun in Untersuchungshaft. Bei weiteren Durchsuchungen entdeckten die Ermittler in anderen Wohnungen große Mengen an Amphetamin, Ecstasy, Kokain und Cannabis sowie Chemikalien zur Drogenherstellung. Ein 38-jähriger Verdächtiger wurde zwar vorläufig festgenommen, später aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge, ja, das kann man wohl so sagen, die laufen weiter. In Vöhl-Habshausen am Südufer des Edersees, da trifft sich eine bunte Gruppe von 60 jungen Menschen aus 7 europäischen Ländern zum Eurocamp der Sportjugend Hessen, um genau zu sein. 2 Wochen lang stehen da Teamgeist, interkultureller Austausch und gemeinsame Abenteuer im Mittelpunkt. Die 16- bis 21-Jährigen aus Frankreich, Armenien, Portugal, Italien, Tschechien, Deutschland und der Ukraine, die verbinden Sport, kreative Aktivitäten und Diskussionsrunden und schaffen so eine inklusive Gemeinschaft. Besonders beliebt sind die internationalen Abende, bei denen die Jugendlichen ihre Kulturen vorstellen. Die Ukrainer Katharina und Oleski, die haben zum Beispiel traditionelle Kränze für das Ivana Kupala-Fest vorbereitet, während andere Baumwolltaschen bemalen oder Freundschaftsarmbänder knüpfen. Trotz der Hitze wird auch geklettert, Akro-Yoga ausprobiert oder im kühlen Wald Bogenschießen geübt. Für alle steht fest, diese Zeit voller neuer Freundschaften und unvergesslicher Erlebnisse, die bleibt in Erinnerung. Das war's mit dem Blick zurück. Wir schauen nach vorn. Wir schauen in den Redaktionskalender. Der Blick zeigt, die Ferien sind vorbei. Überraschung. Ansonsten freuen wir uns wieder über mehr Termine direkt bei euch vor Ort, bei uns in der Redaktion. Am Mittwoch ist mein Kollege zum Beispiel beim Blick in die Woche in Willingen und da lässt er sich zum Gauwandertag informieren. Am Donnerstag geht's in Hemfurt um ein erstes Resümee zum Frischmarkt Elli 2.0. In Gottelsheim findet dann abends der erste Lichtenfelser Wirtschaftsabend statt. Und in Korbach findet zeitgleich ein Workshop zu Gesprächsstrategien im Umgang mit extremistischen Aussagen statt. Der Landkreis stellt dann am Freitag das Projekt Digitalpakt vor. Mal schauen, ob es geklappt hat, die Schulen mit digitaler Infrastruktur komplett auszustatten bis Mitte des Jahres. Wir werden da genau hinhören. Und das Wochenende ist dann ein wenig ruhig, wobei das gilt nicht für das Vogelschießen, das Freitag bis Sonntag im Korbacher Schießhagen stattfindet. Andreas Gabelier, der trällert dann am Samstag in Wielingen seine schönsten Lieder. Diemelsee und Arolsen werden zudem für etwa eine Stunde Bestandteil der Fahrrad-Deutschland-Tour und in Buchenberg ist Jugendfeuerwehrtag. Und ein kleines internes Schmankerl, wir, die WLZ, wir machen am Samstag unseren internen Betriebsausflug. Übrigens, die genauen Infos zu allem Erwähnten, außer unserem Betriebsausflug, das findest du wie immer in deiner WLZ-Ausgabe frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr am Vortag. Wir kommen zum Feedback. Liebe Hörer, im stillen Kämmerlein so vor sich hinzuarbeiten, zu texten und zu sprechen, das ist ja nun vorbei. Gut so. Umso schöner ist es, wenn du dich als Hörer bei mir meldest und mir Feedback oder Vorschläge gibst. Und davon gibt es in dieser Folge gleich 2 Stück. Hörer Klaus, der hat eine E-Mail geschrieben an lokalrunde@wz-online.de, by the way. Und in Auszügen schreibt er, Zitat, vielen Dank für Ihren Podcast Lokalrunde, den ich regelmäßig höre. Der redaktionelle Teil ist auch sehr gut zu hören. Der Nachrichtenüberblick allerdings strengt an. Viel, viel zu hastig gelesen. Ich finde das lästig. Schnell sprechen ist anstrengend zu hören. Ansonsten gerne weiter so. Zitat Ende. Danke für deine ehrliche Rückmeldung. Ein Podcast zu hören, das soll natürlich Freude machen und nicht anstrengen. Und ich als Schreiberling muss momentan noch den gesunden Rhythmus finden. Nicht ganz einfach, aber es macht auch eine Menge Spaß. Und jede Folge ist da ein Lernen und Verbessern. In diesem Sinne, danke fürs Feedback. Und jetzt interessiert mich bei dir. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Wie geht's dir beim Zuhören? Sag es mir gerne. Und wir haben noch ein zweites Feedback und das kommt von Hörer Michael, ein treuer Hörer, wenn ich das sagen darf. Und er sagt,
nochmal ein positives Feedback. Ich bin weiterhin begeistert davon und werde das definitiv weiterhören als Exil-Waldecker. Bis dann.
Michael, danke für dein lobendes Feedback. Und ja, genau darum geht es ja unter anderem, dass auch ehemalige Waldecker, die Exil-Waldecker, über die Geschehnisse in ihrer alten Heimat Bescheid wissen. Und hier gibt es eben was auf die Ohren und nicht auf die Augen, wie in der Zeitung. Michael hat auch noch Termine aus seiner Region angeregt. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich hier im Podcast nicht jeden Termin aus dem großen Waldecker Land erwähnen kann. Ansonsten bleib es dabei, melde dich gerne bei mir und wir sprechen da miteinander. Ich lasse dich nicht aus diesem Podcast ohne eine gute Nachricht und die kommt diesmal aus dem schönen Vöhler Ortsteil Ederbringhausen. Die Freiwillige Feuerwehr, die kann sich dort digital neu aufstellen. Der Verein erhält eine Förderung von 12.769 Euro aus dem Programm Ehrenamt Digitalisiert. Das ist ein Programm des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation. Vor Ort war sogar Professor Dr. Christina Sinemus die Digitalministerin. Sie hat den Bescheid überreicht, stellvertretend an Gianluca Bressler, den Vizevorsitzenden des Feuerwehrvereins. Das Geld soll Vereinsarbeit, interne Kommunikation und Verwaltungsprozesse digitalisieren. Zitat: Wir wollen mit dem Programm den ländlichen Raum und das Ehrenamt stärken, erklärte Sinemus bei der Übergabe am Feuerwehrhaus. Die Gesellschaft, die könne ohne ehrenamtliches Engagement in den Hilfsorganisationen nicht bestehen. Die Ederbringhauser Feuerwehr, die umfasst 24 aktive Brandschützer und 9 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Zusätzlich fungieren Mitglieder als First Responder, also qualifizierte Ersthelfer in der Rettungskette. Von der Förderung werden Tablets, eine Dockingstation für das Einsatzfahrzeug, ein Beamer für Präsentation und ein Drucker angeschafft. Zitat: Ohne diese Förderung wäre die weitere Digitalisierung nicht möglich gewesen, dankte Bressler. Nun, warum ist das eine gute Nachricht? Die bringt Bürgermeister Carsten Karlhöfer. Der lobte nämlich das unkomplizierte Förderprogramm, das Vereine wie die Feuerwehr unterstützt. Das, man glaubt es kaum, sowas existiert anscheinend noch. Ja, die Feuerwehr, die unterstützt eben nicht nur im Brandschutz, sondern auch als First Responder und bietet lebensrettende Ersthilfe. Ich packe den Link für das Förderprogramm, das alle gemeinnützigen Vereine übrigens beantragen können, in die Shownotes. Nur die schlechte Nachricht bei der guten Nachricht, zwei leider. Für 2025 sind keine Anträge mehr möglich aktuell. Und, naja, die Ausfüllhilfe, die habe ich mir mal angeguckt, die umfasst immerhin auch 9 Seiten Text. Also ein wenig Arbeit steckt im Antrag eben schon drin. Trotzdem ein toller Schritt in Richtung Zukunft. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln. Erzähl es mir und vielleicht, nein, ganz bestimmt, oder wir werden mal sehen, greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 7372 170 oder sende mir eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren oder aus ihr stammen, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.